Ja, herzlich willkommen zum letzten Vortrag im Postgres-Slot. Mein persönlich erster hier. Kurz zu meiner Firma und zu mir. Wir sind die Aspicon, kein klassisches Systemhaus. Wir sind eine kleine Truppe von 26 Mann. Wir betreuen insgesamt deutlich über 600 Kunden und mit starkem Fokus auf Datenbanken und die drumherum liegende Infrastruktur. Ich bin seit 2019 bei der Aspicon PostgreSQL, DBA und Infrastrukturadministrator. Habe hier studiert, habe auch lange im CSN mitgearbeitet, habe hier sehr oft das, was da unten steht, alles mit auf- und abgebaut. Und jetzt, wie gesagt, hier auch mal aus der Seite. Wenn der Vortrag zu Ende ist, läuft nicht gleich weg. Wir haben da noch ein kleines Schmankerl vorbereitet. Wir haben ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Ihr habt überall Postkarten liegen. Dann sagt da entweder eine Kollegin noch was dazu, die kommt dann noch später, oder ich sage was dazu, wenn es nicht schafft. Gut, fangen wir an. Was haben wir vor? Wir fangen an mit einer kleinen Einordnung des Ganzen in einen gewissen Kontext, für wen das Ganze gedacht ist, und so ein bisschen das größere Ganze betrachten. Und dann kommen wir zu unseren eigentlichen zwei Hauptthemen, nämlich PG Crypto und PostgreSQL Anonymizer, und werden da uns ein paar Dinge anschauen. Als erstes mal, wenn wir das Gesamtbild betrachten, die eigentlichen Schutzziele, die immer so im Raum stehen, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Was wollen wir damit erreichen? Nämlich, dass die Daten, meine Daten, mir immer zur Verfügung stehen, wenn ich sie brauche, dass sie gleichzeitig aber nicht allen zur Verfügung stehen und dass sie sich nicht unvorhergesehen und ungewollt ändern. Und wenn wir das mal ganz nicht technisch betrachten, das ganze Thema, wir haben immer Menschen, wir haben immer das Thema Netzwerk, wir haben logischerweise unsere Daten und wir haben immer irgendwo Betriebssysteme und Software, die da im Spiel sind. Und alles, was wir tun, um da diese Schutzziele zu erreichen, bezieht sich natürlich auf so Themenkomplexe. Ja, da gibt es bei Menschen, jeder hat zu Hause ein Schloss an der Tür, weil ihr nicht wollt, dass jeder bei euch zu Hause am Tisch sitzt, aber ihr wollt natürlich jederzeit an eurem Tisch sitzen können, wenn ihr das möchtet. Ne? So als ganz einfaches Beispiel. Dann gibt es das Thema Netzwerk. Da hat sich in den letzten Jahren auch viel geändert, von dem Schlagwort Castle and Moat hin quasi eine Burg und mein Burggraben, was heißt, ich mache meine Firewall dicht. Hat aber dann zur Folge, dass wenn ich durch den Burggraben einmal durch bin, bin ich in der Burg und dann hält nichts mehr auf. Dann kam das Thema Netzwerksegmentierung ins Spiel. Bis hin jetzt, der neueste Mode, sage ich mal, ist Zero Trust, dass ich eben nicht mehr solche Probleme habe. Wo reihen sich jetzt Datenbanken ein? Im Prinzip überall. Wir haben bei Datenbanken sowohl das Thema Netzwerk, auch das Thema Menschen. Wir haben in Datenbanken Wunderdaten, wir machen Backups, wir müssen Restore-Tests machen, weil wie ein Kollege von mir sagt, ne, ein Backup, was ich nicht teste, ist kein Backup, das habe ich nicht. Und wir haben natürlich auch immer das Thema Patching und Updates, wie gehe ich damit um, wann patche ich, wie oft patche ich, wo kriege ich meine Patches her, wie auditiere ich das, wie logge ich das Ganze. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Thema, wie der ganze Vortrag gedacht ist. Es ist keine Blaupause für die optimale Lösung. Ne? Es ist eher gedacht, als wir schauen uns an, was geht, was gibt es, und schauen uns auch an, was geht nicht oder geht noch nicht. Ne? Gut, fangen wir mal an mit, was geht in PostgreSQL überhaupt zu verschlüsseln, so ad hoc. Da wären wir zum ersten bei Passwörtern. Ne? Standardmäßig vor PostgreSQL 14 war die Standardverschlüsselung für Passwörter MD5. Ab PG 14 ist das dann Scrum SAA 256 geworden, weil MD5 seit 2004 ist das, glaube ich, offiziell gebrochen. Das hat mal jemand durchgeführt. Ne? Also, das wurde noch lange hingeschleppt. So, wir haben das Thema Netzwerk. Das können wir verschlüsseln, sollten wir auch mit Zertifikaten, das können wir so weit treiben, dass wir nicht nur irgendeinen SSL-Tunnel aufbauen, sondern auch unsere Zertifikate immer validieren. Wir haben die Möglichkeit, unsere Daten verschlüsselt abzulegen mit der sogenannten Data Address Encryption. Heißt, meine Daten liegen verschlüsselt auf Platte, wenn ich sie gerade nicht benutze. Und wir haben Transparent Data Encryption oder haben es nicht, genauer gesagt, weil das wäre so die Königsklasse, was eigentlich das Ziel sein sollte. Das ist leider noch nicht möglich. Ne? Anders als bei Oracle geht das nicht, aus diversen Gründen. Bei PostgreSQL 13 hat es angefangen mit Entwicklung, da haben sich diverse Leute damit beschäftigt. Das ist dann wieder ein bisschen eingeschlafen, weil das doch nicht so leicht ist. Ne? Um das umzusetzen, braucht es tiefgreifende Änderungen am Kernel-Code. Und dann gab es noch ein bisschen Unstimmigkeiten zu dem ganzen Thema, wie das umgesetzt werden würde, an welcher Stelle es umgesetzt werden soll und wie das Key-Management aussehen soll, weil das nicht ganz trivial ist. Okay, was können wir also jetzt machen? Was haben wir? PG-Crypto haben wir. PG-Crypto ist eine PostgreSQL-Erweiterung, die ich ganz normal aus den Postgres Global Development Group Repositories installieren kann. Ist sogenannte Verschlüsselung auf Column-Level. Ich kann nicht ganze Datensätze verschlüsseln, sondern ich muss es quasi einzeln machen. Und besteht im Grunde aus einer Sammlung von Funktionen, die mir das ermöglichen. Ein Merkmal ist, ich brauche für die Installation keinen Superuser. Das heißt, wenn ich selber nur Dienstnehmer bin und meine Daten verschlüsseln möchte, kann ich das mit PG-Crypto machen, ohne dass ich Admin auf der Datenbank bin. Jetzt kommen wir zum ersten Block von Nachteilen, die das Ganze mit sich bringt, bezogen auf PG-Crypto. Die Kommunikation von PG-Crypto und zwischen Client und der Datenbank findet in Klartext statt. Das heißt, es führt kein Weg an dem SSL-Tunnel vorbei. Ne? Das brauche ich unbedingt. Und ich muss unbedingt das Vertrauen in mein DBA und das System haben. Ich komme dann später noch zu ein paar anderen Nachteilen, die das Ganze noch ein bisschen genauer beleuchten und noch deutlicher machen. Aber das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, damit ich PG-Crypto überhaupt einsetzen kann. Wenn ich beim DBA nicht vertraue, dann sollte ich das lieber in Software machen. Ne? Dann noch eine Eigenschaft, die für Entwickler interessant sein könnte, ist einer der Parameter 0, liefert mir PG-Crypto auch 0 zurück. Muss ich bedenken, wenn ich irgendwie entwickle, wie ich damit umgehe. Gut. Was haben wir vor? Wir schauen uns eine Handvoll Funktionen an. Zum ersten die Funktion Crypt, mit der wir ein Passwort hashen können. Dann noch zwei Funktionen zur symmetrischen Verschlüsselung. Zuletzt gucken wir uns noch das ganze Thema an, wie das aussieht, wenn ich das machen möchte mit einem User, der nicht Superuser ist oder einem User, der noch eingeschränkte Rechte haben soll als ein normaler User. Und dann gucken wir uns zum Schluss nochmal genauer an, was das für Nachteile mit sich bringt und auf was ich unbedingt achten sollte, wenn ich PG-Crypto einsetze und wie ich entscheide, ob ich das überhaupt einsetze. Gut, womit fangen wir an? Wir bereiten unsere Instanz vor. Das heißt, wir legen uns irgendwie eine Datenbank an, die heißt bei uns im Beispiel Crypto. Zu der verbinde ich. An der Stelle kurze Frage. Wer hat noch keine Erfahrung mit SQL oder PGSQL oder irgendwas in der Richtung? Kommst du damit klar, wenn ich das kurz erkläre, was da passiert? Für alle anderen ist SQL überhaupt kein Problem, richtig? Gut. Also im Grunde ist das nichts Wildes. Ne? Ich sage nur, leg mir eine Datenbank an, die nenne ich Crypto, dann verbinde ich dazu. So, jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt, ich habe immer, wenn ich eine Datenbank anlege, ein Standardschema, das nennt sich Public. Das ist einfach aus der Historie gewachsen, das ist quasi Legacy, weil zu einer gewissen Zeit PostgreSQL noch keine Schemata unterstützt hat und dann hat PostgreSQL Schemata unterstützt, Aber es gab noch Anwendungen, die keine Schemata unterstützt haben und die wären ins Leere gelaufen, wenn man quasi nicht standardmäßig in Datenbanken ein Schema gehabt hätte, auf was jeder schreiben und lesen kann. Dann hätte es immer Verbindungsfehler gegeben und deswegen hat man halt entschieden, okay, wir schleppen jetzt dieses Public-Schema mit. Problem dieses Schemata ist, dieses Public-Schema ist, da kann jeder reinschreiben und das will ich nicht. Weil kann sich jeder kann sich quasi an meine Datenbankgruppe verbinden und mir Tabellen in das Schema Public schreiben und das will ich nicht. Deswegen entweder entziehe ich die Rechte oder ich droppe das Ding gleich komplett. Na, ich brauche das Schema nicht, wenn ich damit nicht arbeiten will. So, mein Favorit ist Job Schema Public, bin ich's los. Als nächstes legen wir unsere zwei Schemata an, mit denen wir eigentlich arbeiten wollen. Das ist das Schema Secure und das Schema Data. In das Schema Data schreiben wir dann unsere Daten rein. Gut. Dann, um uns das Leben ein kleines bisschen zu erleichtern, setzen wir den Search-Pfad unserer Datenbank auf die zwei Schemata, die wir gerade angelegt haben. Muss ich nicht machen. Ich kann die Tabellen auch immer mit vollqualifizierten Namen ansprechen. Das ist quasi wie qualifizierter Name im Netz, bei Netzwerken. Ne? Dann gebe ich halt immer das Schema an und dann den Namen der Tabelle. Das kann ich mir sparen, wenn ich den Search-Pfad setze. Und der letzte Schritt in der Vorbereitung der Datenbank ist, ich installiere meine Extension in das Schema Secure. Was Postgres im Hintergrund macht, ist, in dem Moment wird dort das Schema mit Funktionen und Tabellen bestückt, die ich halt brauche für die Extension. Als nächstes brauchen wir zwei Tabellen, in denen wir unsere Daten reinschreiben wollen. Das sind für unseren ersten Fall, für unser Blowfish-Hash, die Tabelle T-Users mit einer ID, einem E-Mail und einem Passwort als Text und die ID als Serial, damit wir die nicht immer eintragen müssen. Ganz einfacher, gedachter Anwendungsfall. Ich habe eine Anwendung, ich habe einen User und ein Passwort und eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Die E-Mail ist quasi der Identifikator meines Users. Da will ich auch immer nur einen haben, deswegen unique. Und das Passwort darf logischerweise nicht null sein, weil sonst habe ich kein Passwort. Zweite Tabelle ist für unsere symmetrische Verschlüsselung, ist TUsersPGP. Und die sieht ähnlich aus. Wieder ganz einfacher gedachter Anwendungsfall. Ich habe eine Anwendung und die speichert E-Mail und Username. Und die E-Mail ist wieder unser Identifikator. Wir wollen immer nur einen User haben, der quasi eindeutig sein soll. Und der Username, das ist das, was wir verschlüsseln wollen. Das darf natürlich nicht null sein, sonst kommt die Funktion immer mit null zurück. Gut, fangen wir mit dem Blowfish-Hash an. Wie sieht das Ganze in der Doku aus? Da gibt es im Prinzip die drei wichtigsten Punkte in der Doku sind dieser Satz, wenn ich einen neuen Hash erstelle, soll ich die Funktion gensort benutzen, um mir einen Sort zu generieren, damit das Ganze ein kleines bisschen sicherer wird. Habe ich auch gar keinen Weg drumherum. Dann, wenn ich ein Passwort prüfen möchte, muss ich das Passwort aus der Datenbank als Sort übergeben, also anstelle des Sort, um zu vergleichen. Und das Letzte wäre, die Option für mein gensort, die Funktion, ist die Anzahl der Iterationen, wie oft darüber gelaufen werden sollen. Der Standard ist 6, der wird schon angegeben mit mehreren 100 Stunden, das ist sicher eine andere Zahl, eine alte Zahl. Aber für das Beispiel lassen wir das jetzt einfach bei Default. Ne, das setze ich jetzt nicht. Die Funktionen sehen dann wie folgt aus. Ich habe die Funktion Crypt und die will zwei Parameter. Einmal Passwort als Text und einmal Sort als Text und gibt uns zurück auch einen Text. Das ist dann unser Hash. Und für das Sort verwenden wir die Funktion, ne, wie es in der Doku steht. Das ist unsere Funktion GenSort. Der übergeben wir einen Type als Text, nämlich der Typ, was wir generieren wollen und dann die Anzahl der Iterationen. Und zurückkommt, bekommen wir logischerweise wieder einen Text, nämlich unseren Sort-Wert. Wenn wir das jetzt in einem ganz einfachen Beispiel in der Datenbank mal formulieren, würde das wie folgt aussehen. Das hier oben, Das ist eine Eigenheit von meinem Client. Das ist standardmäßig das, was mitkommt, PSQL. Das kann nicht jeder Client. Ich habe das nur so gemacht und durchgezogen, um ganz deutlich zu machen, dass die Werte, die hier stehen, die schreibe ich natürlich im Anwendungsfall nicht in mein Statement rein. Weil das ist ja dynamisch, ne? Das kommt ja von außen irgendwo von der Anwendung. Und damit das deutlich ist, habe ich das quasi so durchgezogen, dass ich immer diese Variablen setze. Also es verhält sich quasi wie eine Variable. Das kann, der PSQL kann es, andere können es nicht, PGCLI kann es zum Beispiel sowas nicht. Gut, wir setzen also die Variable E-Mail auf a@mail.com. Und dann setzen wir uns ein Passwort auf a_pass und formulieren ein ganz einfaches Statement, ne? Das heißt, insert into, dann sage ich, welche Tabelle, dann sage ich, welche Spalten ich bestücken möchte und in der gleichen Reihenfolge gebe ich dann die Werte an. No, mehr ist das nicht. Und in dem Beispiel sage ich halt, okay, ich möchte die Spalten ID, E-Mail und Passwort bestücken mit 1, mit dem, was in E-Mail steht und mit dem, was die Funktion Crypt mir daraus macht. Und hier ruft man das schon komplett auf, ne? Die Funktion Crypt möchte zwei Parameter, nämlich einmal das Passwort und einmal den Sort. Und die Funktion Sort möchte einen Parameter mindestens, der andere ist optional, nämlich den Typ. Und das ist der Typ Blowfish. Das heißt, wir kriegen hier einen Sort vom Typ Blowfish und die Funktion Crypt macht jetzt quasi aus meinem Passwort und meinem Sort-Wert mein Hash und schreibt den in die Daten. Wenn wir das dann abfragen und Select All machen, wir haben die Daten, die Tabelle gerade erst angelegt, gibt es natürlich nur einen Eintrag und der sieht dann eben genauso aus, wie es zu erwarten ist. Wir haben die E-Mail-Adresse stehen und unseren Hash. Gut, da wir das Ganze natürlich nicht jedes Mal einzeln irgendwie formulieren, sondern üblicherweise das mit der Anwendung abfackeln und irgendwie automatisieren wollen, schreiben wir uns eine Prozedur drum. Die Prozedur erkläre ich dann nachher noch, die hat nämlich noch ein paar versteckte Features, da komme ich noch drauf zu. Für den ersten Block ignorieren wir erstmal das Security Definer hier unten. Wer kann das einordnen? Wer weiß, was ein Security Definer ist? Habt ihr sowas bei Oracle? Okay, gut. Denken wir uns, ne, die Funktion wird von unserer Anwendung benutzt. Das heißt, wir formulieren irgendwie sowas wie Create und Replace Procedure, weil wir wollen an der Stelle keinen Rückgabewert. Ich will keinen Rückgabewert. Und ich nenne die Funktion Secure Write Password. Das heißt, ich speichere die Funktion in dem Schema, was ich vorher angelegt habe, Secure. Und ich möchte genau zwei Parameter übergeben, nämlich A und B als Text. Und A und B als Text sollen quasi mein Username und mein Passwort sein. Das sehen wir dann auch hier. Ich sage, das ist der Körper der Funktion, ne, das ist das, was uns erstmal, der Prozedur, das, was uns erstmal interessiert. Wir sagen, füge ein in die Tabelle T-Users, E-Mail und Passwort, ne, die Spalten und die Werte, die er einfügen soll, ist A als Text und dann rufen wir diese Funktion Crypt im Prinzip genauso auf, wie wir das mit Hand in dem Statement vorher formuliert haben. Und was passiert ist, dass diese Prozedur uns quasi die zwei Parameter genau in die Tabelle schreibt. Jetzt rufen wir das auf, setzen E-Mail und Passwort nochmal neu, b@mail für unseren zweiten Eintrag und b_pass, weil wir haben einen anderen User. Rufen unsere Prozedur auf mit call, geben die zwei Parameter mit und haben anschließend unseren zweiten Eintrag in der Datenbank. Soweit klar? Okay. Jetzt bringt es mir natürlich nichts, immer nur in die Datenbank zu schreiben. Ich will ja auch gegebenenfalls mal Werte vergleichen, was ja sowieso der ganze Sinn eines Hashes ist, dass ich den nicht übersetzen muss, sondern vergleiche. Also vergleichen wir. Erstmal als einfaches Beispiel, wir sagen wieder, wir setzen unsere E-Mail auf a@mail.com und unser Passwort wieder auf a_pass. Und jetzt vergleichen wir den Eintrag, vergleichen das, was jetzt hier reinkommt, mit dem, was in der Datenbank steht. Das sieht wie folgt aus. Ich muss wieder irgendwie die Datenbank abfragen. Das heißt, ich sage ID und E-Mail from t-users. Das ist unsere Tabelle, in der die Daten stehen. Und jetzt muss ich aufpassen, was ich formuliere, weil ich will ja das Passwort, was ich von draußen reinkomme, mit dem, was drinnen steht, vergleichen. Ne? Das heißt, ich muss irgendwo sagen, E-Mail ist gleich E-Mail, weil ich will natürlich nur das Passwort für den User vergleichen, der sich einloggen möchte. Ne? Und muss sagen, Passwort ist gleich Passwort, das von draußen reinkommt, und laut Doku das Passwort, was in der Datenbank steht, als Hash. Das ist die gleiche Funktion. Ne? Und wenn ich dieser Funktion ein gehashtes Passwort mitgebe und hier ein Passwort mitgebe, werden die zwei Passwörter quasi verglichen. Und ich bekomme ein True oder False zurück. Wie sieht es dann aus, wenn ich das formuliere als Funktion? Weil wir wollen das ja wieder in der Anwendung abfackeln und nicht jeden Eintrag mit Hand abfragen. Ich schreibe mir eine Funktion, die das Ganze prüft und nenne die CheckPassword. Und ich gebe wieder zwei Parameter mit. Wieder für meinen Username und mein Passwort. Und definiere aber hier logischerweise eine boolische Variable, weil ich will ja an der Stelle zurückkriegen, passt es oder passt es nicht. Also mindestens true oder false möchte ich zurückkriegen. Deswegen auch die Funktion. Jetzt geht das los mit dem Select Passwort. Dann gebe ich mein Passwort an und das Passwort aus der Datenbank into passed. Und das passed ist unsere boolische Variable, in der steht dann am Ende true oder false und die lasse ich mir am Ende auch zurückgeben. Wenn ich das Ganze dann aufrufe mit zwei Variablen, die stimmen, nämlich mit a@mail.com und a_pass, das ist das, was wir vorher als erstes in die Datenbank geschrieben haben, kriege ich ein True zurück. Rufe ich das auf mit zwei, mit einer Kombination Passwort und Benutzername oder E-Mail, die nicht zusammenpassen, nämlich für den User a@mail.com das b_pass. Dann kriege ich ein False zurück. Rufe ich das Ganze auf mit einer Kombination, die überhaupt gar nicht in der Datenbank steht, dann trifft wieder Folgendes. Die E-Mail ist leer, die gibt es nicht in der Datenbank. Und wenn ein Parameter dieser Funktion False ist, liefern die Funktionen von PG-Crypt Null zurück. Ja, das ist das, was wir vorneweg bei den Eigenschaften hatten. Fragen dazu? Soweit. Gut.
Internen Grund, oder weißt du den Grund, warum man also die Crypt-Funktion gleichzeitig zum Erstellen des Hashes, also zum Checken verwendet? Also man könnte ja auch einfach zwei Funktionen definieren damals, was man das geschrieben hat. Oder?
Ich würde darauf tippen, weil es möglich ist und weil es einfacher ist. Als zwei Funktionen. Und weil es im Prinzip auch keinen Unterschied macht. Es ist immer die gleiche Funktion. Und einmal gebe ich nur das neue Passwort und kann quasi den gleichen Prozess immer zum Vergleichen und Setzen nehmen. Das kann man sicher auch noch schöner gestalten, wenn man die Funktion ein bisschen umschreibt, dass das quasi theoretisch wäre sowas möglich. Ich prüfe, ob es da ist und wenn es nicht da ist, schreibe ich es rein oder sowas. Ne? Also, das, wie gesagt, das ist ja auch keine Blaupause für die perfekte Anwendung, nur was geht. Ne? Und wir gehen dann nachher noch drauf ein, was nicht geht. Gut, kommen wir zum nächsten Block. Symmetrische Verschlüsselung mit PGP. Wir werfen als erstes wieder einen Blick in die Doku. Und da sehen wir, dass es im Prinzip, es gibt sehr, sehr viele Optionen für diese Funktion und es gibt sehr, sehr viele PGP-Funktionen. Deswegen habe ich auch nur zwei rausgepickt, sonst wären wir heute nicht fertig. Und im Grunde gibt es eine ganze Reihe Optionen, wie der Verschlüsselungsalgorithmus das hier angeben kann und die Komprimierung und so weiter. Aber das ist fast, die sind alle optional. Also die Funktionen, die kann ich so, wie sie hier stehen, aufrufen mit zwei Parametern, nämlich einmal die Daten, die ich verschlüsseln möchte und ein Passwort als Text und wieder eben diese Reihe Optionen, die ich angeben kann, aber nicht muss. Und ich bekomme zurück ein Byte Array. Kein Text. Wenn ich das Ganze dann entschlüsseln möchte, gebe ich natürlich die verschlüsselte Nachricht als Byte-Array an und das Passwort wieder als Text und ich bekomme meinen Text wieder zurück. Das sind quasi die Daten, die ich hier verschlüsselt habe. Wenn wir das jetzt wieder als ganz einfaches Statement formulieren, um uns erstmal ranzutasten, sieht das wie folgt aus. Wir setzen wieder einen neuen User, c@mail.com und c-user, weil unsere Tabelle sieht anders aus. Wir speichern kein Passwort, sondern den Usernamen, den wir verschlüsseln wollen und schreiben das quasi in die Datenbank mit insert into data, dann unsere neue Tabelle, das zweite, ne? Wir beschreiben die Spalten E-Mail und Username und sagen, in E-Mail kommt E-Mail und in Username kommt der verschlüsselte Username mit unserem Passwort AES-Key. Und in dem Fall habe ich die Option mit angegeben, AES 128 reicht mir nicht, ich möchte bitte 256. Okay? Wenn ich das dann abfrage, sieht das wie folgt aus. Ich habe ID 1, ich habe C-Mail drin stehen und ich habe hier meinen verschlüsselten PGP Byte Array String Text. Okay? Gleiches, was für PG-Crypto, für die anderen zwei Funktionen gilt, gilt auch natürlich hier. Ich will das nicht immer mit Hand in die Datenbank schreiben, also brauche ich mir eine Funktion, die ich dann in meiner Anwendung verwende. Das ist hier wieder eine Prozedur, weil ich muss nicht unbedingt was zurückkriegen. Ich sage Insert E-Mail in die Spalten E-Mail und Username und mache im Prinzip das Gleiche, was wir eben mit Hand gemacht haben in einer Prozedur, die ich Write Username PGP nenne. Analog zu den Schritten davor sieht das dann wieder so aus. Ich setze neue E-Mail-Adresse und neuen Username, rufe das Ganze auf mit meinen zwei Parametern und habe hier einen zweiten Eintrag drin stehen. Anders als bei Crypt will ich das hier aber nicht vergleichen, sondern meine Anwendung, die wir uns gedacht haben, will... Irgendjemand gibt die E-Mail-Adresse an und ich möchte den Username dann wieder entschlüsseln und irgendwo anzeigen. Also müssen wir das irgendwie abfragen. Dazu setzen wir unsere E-Mail-Adresse auf cmail.com und machen ein Select und sagen, ich möchte gerne die ID-Spalte angezeigt kriegen und den Usernamen. Und hier gehen wir quasi mit der Funktion zum Entschlüsseln hin, mit pgpsim-decrypt und sagen, Username ist Byte-Array, das ist unser Passwort. Gib uns das als Username zurück aus der Tabelle, wo E-Mail gleich E-Mail ist. Das heißt, von diesem User, der mit der E-Mail kommt, lasse ich mir dann quasi meinen Username anzeigen. Das ist das Gleiche, nur andersrum. Das formulieren wir jetzt auch wieder als Funktion. Und das sieht dann wie folgt aus. Ich habe hier einen Return-Wert als Text. Deklariere mal eine Variable, die ich zurückgeben möchte, mache wieder meine Abfrage. Das ist im Prinzip das gleiche wie gerade eben. Ich habe eine Funktion, sage, hol mir aus der Datenbank mit dem Passwort den Usernamen, entschlüssel den, gib mir den zurück. Und dann kann ich das wieder genauso verwenden. Ich setze E-Mail auf C-Mail, rufe meine Funktion auf als Username und ich kriege C-User zurück. Ja, natürlich kann ich beide Spalten verschlüsseln, aber dann habe ich nichts, worauf ich mich beziehen kann. Ja, natürlich, du kannst es einfach umdrehen. Also das ist die leichteste Übung, das ist einfach beides tauschen. Wäre auch möglich, ja, selbstverständlich. Ist im Prinzip auch nur eine Funktion, die ich hier noch quasi hier noch dazwischen schmieren muss. Also, nee, an dieser Stelle. No? Gilt es auszuprobieren, aber also ich denke, Login-Vorgänge sind ja tendenziell nichts, was hochperformant laufen muss. Das ist ja eher das, was am Anfang kommt und dann geschieht die Arbeit. Also wenn das nicht in T-Min funktioniert, dann denke ich, ist das zu verkraften. Gut. Ja.
Der AES-Key ist hier als Konstante angegeben gewesen. Wie würde ich den in der Postgres üblicherweise verwalten?
Ja.
Wenn ich
würdest
ja eigentlich mit also einer Anwendung...
Du das, in einem produktiven Beispiel würdest du es üblicherweise nicht so machen oder irgendeine andere Lösung dafür finden. Das ist einfach der Einfachheit des Beispiels geschuldet.
Ja. Okay.
Gut. Was ist die Abfrage, wenn es klappt? Ne, wenn ich quasi mein C@E-Mail steht, C@Mail steht in der Datenbank drin. Und das ist analog zu dem Beispiel mit Crypt. Wenn ich jetzt F@Mail abfrage, das steht nicht drin, dann kriege ich hier ein Null zurück, weil es leer ist. Gut. Dazu Fragen außerdem.
Verarbeitungsgeschwindigkeit. Beim Login-Prozess mag das ja egal sein, aber es gibt ja auch genügend andere Szenarien, dass ich normale Daten, die im Betrieb benötigt werden, verschlüsseln möchte. Wie sieht es da dann mit der Performance aus?
Müsste man benchmarken.
Da hast du keine Erfahrung damit,
dass man getestet wird? Hab ich noch nicht gebenchmarkt, ne. Damit. Okay. Okay.
Zumindest die verschlüsselten Pads, also falsch. Funktion, die ausgeführt worden, sah
irgendwie
aus. Und der läuft relativ performant. Manchmal die Suche ein bisschen lahm, aber geht.
Ja, aber gerade Stichwort Suche, das ist ja vermutlich dann mehr.
Also genau, es gibt
große Datenmengen verarbeitet oder entschlüsselt werden müssten. Und das ist ja das, was bei normalen Datenbanken.
Deswegen zum Beispiel in dem Fall gibt es nur ein Titelfeld, das durchsuchbar ist. Das ist auch verschlüsselt mit der Methode, aber die ganzen anderen Felder, die an so einem Passwort dran stehen, werden deswegen nicht.
Also, ja, ich denke, das ist jetzt nicht wirklich zielführend, aber ich denke, der Entwickler hat sich dazu entschieden, dann halt das, was man damit machen muss, von außen, also performante Sachen, halt so einzuschränken, dass möglichst wenig Felder davon betroffen sind. Also an so einem Passwortmanager sind ja ganz viele Felder, die man füllen kann, eine Notiz, eine URL, was weiß ich was. Aber am Ende des Tages ist nur der Titel durchsuchbar.
Gut,
wahrscheinlich
das ist aber,
genau aus dem Grund. Ne?
Das ist aber halt sehr, sehr speziell und halt von der Anwendung abhängig, ne? Ja. wie ich damit umgehe. Wie gesagt, das ist ja auch nur eine Betrachtung, was gibt es für Funktionen, wie kann ich die einsetzen. Das heißt nicht, dass man die so einsetzen muss und an jeder Stelle einsetzen muss. Wir kommen sogar nachher noch, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, an Stellen, wo man sagen muss, die können wir so auf gar keinen Fall einsetzen. Ne? Aus anderen Gründen noch, nicht nur Performance-Gründen. Okay? Aber kannst ja mal einen Benchmark schreiben. Ne? Suchst ja was raus, was du verschlüsselst und dann gehst du drüber und benchmarkst das Ganze. Habe ich noch nicht gemacht. Gut. Also, eingeschränkte Rechte. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich muss nicht Superuser sein, um PG-Crypto installieren zu können. Aber das Ganze hat ja noch eine andere Dimension. Ich möchte ja manchmal eine Anwendung an meine Daten lassen und die Anwendung soll möglichst mit wenig Rechten auskommen und nicht die Anwendung soll nicht Besitzer der ganzen Tabellen oder der ganzen Datenbank sein, sondern möglichst nur das machen können, was sie unbedingt muss und nichts mehr. So. Dann nehmen wir als Beispiel eine Rolle, die nennen wir Data. Die legen wir an mit Login-Rechten. Dann kann sie sich erstmal einloggen. Auf der Datenbank hätten wir jetzt noch das Public-Schema, könnte sie auch Tabellen anlegen, das haben wir nicht, also ist das schon mal durch. Was wir jetzt noch machen müssen ist, wir müssen dieser Rolle Data noch irgendwie erlauben, dieser Rolle auf das Schema Data zuzugreifen, also sagen wir Grant Usage. Das heißt, könnte Funktionen aufrufen in dem Schema. Und dann sagen wir noch Grant Select, ne, auf alle Tabellen diese Rolle. So, diese Rolle könnt ihr jetzt ein Select machen auf alle Tabellen, die dort drinne stehen in der Datenbank und könnte auch die Funktionen aufrufen. Das wollen wir aber gegebenenfalls nicht, weil genau das ist, was wir eigentlich weghaben wollen, ne, dass diese Rolle Data einfach ein Select machen kann auf alles, was da drinne liegt. Und genau da kommt das ins Spiel, was ich vorhin gemeint habe, mit den Security Definer. Ich muss der Rolle Data gar nicht die Eigentümerrechte oder irgendwelche Rechte über die Daten geben, weil ich kann das Ganze nämlich so bauen, dass ich das mit einem Security Definer aufrufe und anders als die meisten Funktionen oder die Standardfunktionen, die Invoker sind und mit den Rechten aufgerufen werden, von dem, der sie aufruft oder benutzt werden, von dem, der sie aufruft, werden Security Definer mit den Rechten benutzt, dem sie gehören. Das heißt, diese Funktion kann jemandem gehören, dem die Daten gehören, und meine Rolle Data, der müssen die Daten gar nicht gehören, aber sie kann trotzdem mit dieser Funktion in die Tabellen schreiben. Habe ich das deutlich genug ausgedrückt? Ne? So, das ermöglicht mir, dass ich halt eine Rolle habe, die kann mit den Tabellen nichts machen. Die kann kein Select machen, die kann kein Insert machen. Die kann nur das machen, was ich hier sage, nämlich genau in der Tabelle nur genau das abfragen und nur genau so reinschreiben, wie ich das möchte. Okay? Nee. Wenn ich das nicht mache, standardmäßig werden temporäre Tablespaces bei Postgres vorn angestellt, aber das möchte ich in dem Fall nicht, weil das eine Sicherheitslücke darstellen kann, wenn dieser Tablespace zuerst abgefragt wird von dem User, der das aufruft. Das heißt, ich schreibe das hinten ran, einfach damit es nicht zuerst aufgerufen wird, sondern die Tabelle vorher schon gefunden wird. Weil sonst könnte der User, der das aufruft, in diesem Tablespace meine Sicherheitseinschränkungen umgehen. Da kommt es her. Okay. Ansonsten ist das alles kein großes Hexenwerk wie eine normale Funktion. Mit dem entscheidenden Unterschied, ich gebe der Rolle quasi keine Rechte, sorge nur dafür, dass diese Funktion dem gehört, der auch Rechte auf die Rolle hat, auf die Daten hat, die ich ja auch wiederum einschränken kann. Und dann kann ich mit meiner Rolle Data, die wir hier angelegt haben, das Ganze auch benutzen. Das wäre der Fall, ich baue die Rolle so, dass sie auch lesen kann, ne? Dass ich auch einen Search Path setze und dass meine Rolle Data die Tabellen alle sehen kann. Das ist auch schön und gut, aber mehr soll nicht möglich sein. Wie sieht das Ganze dann aus? Wenn ich wieder mein E-Mail und mein Passwort setze, meine Variablen setze auf Mail.com und A-Pass und ich rufe die Funktion auf und ich habe nicht genug Rechte, dann kriege ich einen entsprechenden Fehler. Jetzt mache ich das so, dass ich hingehe und das, was ich vorhin gesetzt habe, mache ich erstmal rückgängig. Ne? Alle Rechte für diese Rolle Data ziehe ich erstmal weg. Und dann gebe ich nur Grant Usage und Schema Secure to Data, besser noch genau die Funktion, die ich gebaut habe. Und dann kann diese Rolle Data nur die Funktion benutzen und nicht selbst in die Tabellen schreiben. Dann machen wir das wieder. Ich sage E-Mail ist a@mail.com und Passwort ist a_pass. Ich rufe meine Funktion auf, prüfe, passt E-Mail-Adresse und Passwort zusammen und ich kriege ein True zurück, wie wir das vorhin hatten. Nur, dass der Aufruf jetzt quasi nichts anderes machen kann. Okay? Dazu erstmal jetzt Fragen. Gut. Dann kommen wir jetzt zu der Schattenseite des Ganzen. Deswegen habe ich so gestutzt, als du dachtest, du hast einen Passwortmanager auf Postgres, der auch PG-Krypto verwendet. Weil das hat nämlich ein paar ernsthafte Einschränkungen, das Ganze. Ich weiß nicht, ob es PG-Krypto
aus Passwortmanager. Ich habe in der Verschlüsselung so wenig durchgeblickt, dass es mir schwer gefallen ist, dort tatsächlich Felder auszulesen. Ne? Ja, deswegen, ich will nicht 100% sagen, dass es so ist.
Kann es gut sein oder kann schlecht sein?
Ja, touché.
Erste, relativ trivial. Es gibt ein paar Funktionen, das bringt zum Beispiel auch PSQL mit. Ich kann ein List auf gewisse Schemata, gewisse Standardschemata, gewisse Standardtabellen machen, wo Postgres einfach eine Liste von Funktionen pflegt und meine Funktion taucht logischerweise damit auf. Das heißt, schreibe ich eine Prozedur oder eben so eine PGP-Funktion mit dem Passwort da drinne, dann kann ich das hier lesen, solange ich diese Tabelle lesen kann, die PG-Catalog-Proc heißt sie, glaube ich, ja. PG-Catalog-Proc. Solange ich das lesen kann, kann ich quasi auch als unprivilegierter User mir die Funktion anzeigen lassen. Kann ich relativ leicht umgehen, das ist keine schöne Lösung, aber ich kann sagen, ne, ich entziehe einfach der Allgemeinheit das Recht, diesen Katalog zu lesen. Dann kann sie nicht mehr, also das ist mehr oder weniger ein Verzeichnis, ne, für die Funktion, und wenn ich da nicht mehr reingucken darf, kann ich zumindest die Funktion nicht mehr sehen. Kann passieren, ja, kann passieren. Ne, wie es Anwendungen gibt, die tendenziell den User Postgres nicht brauchen, den Super-User. Aber wenn man die konfiguriert und gibt den irgendwie einen unprivilegierten User mit, damit das eben die Anwendung nicht alles einfach machen kann, gegebenenfalls, kann ja die Software spinnen, ne? Muss ja nicht mal böse Absicht sein, geht die Anwendung nicht. Warum? Weil Hardcode drinsteht, du gehst mit dem User Postgres auf die Datenbank Postgres und fragst dort nach der Version und prüfst, ob die Version zu deiner, die du möchtest, passt, und das ist hardcoded da drinne. Und dann musst du doch wieder den Postgres-User nehmen und dem die Postgres-Datenbank geben, ne? So, das heißt, ja, natürlich kann es solche Effekte geben, aber es ist sehr abhängig von der Software. Gut, jetzt haben wir eben das entzogen. Jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Haben wir in unserer Datenbank irgendwie sowas eingestellt? Log Statements All. Oder für einen bestimmten User Log Statements angeschaltet haben. Dann kommt jeder Eintrag, den ich mache, im Log raus. Und zwar komplett. Jetzt kann ich zwar hingehen und sagen, na gut, okay, wenn alles glatt geht, sage ich Alter Role Data, ne, das ist meine Anwendungsrolle, Set Log Statements to None. Und in dem Fall wäre auch alles schön. Ich könnte mit der Rolle Data jetzt die Funktion und die Prozeduren aufrufen und im Log würde nichts erscheinen, bis ich auf einen Constraint treffe, weil eine E-Mail schon drin steht oder irgendwas nicht stimmt, irgendwelche Constraints gerissen werden. Oder jemand hingeht und einfach das Passwortfeld leer lässt. Dann habe ich nämlich wieder genauso einen Eintrag in der im Log stehen. Und das kriege ich nicht weg. Das heißt,
no?
Das ist richtig. Genau das ist der Punkt. Ich kann jetzt hingehen und meine Funktion ein kleines bisschen komplexer gestalten als das einfache Beispiel, was wir vorhin gesehen haben. No, dass ich quasi sage, ich prüfe vorher die Constraints ab und fange das ab. Prüfe vorher, wenn irgendwas null ist, dann schreibe ich dort halt irgendwas rein, damit ich nicht diesen Not-Null-Constraint treffe und hier einen Log-Eintrag provoziere. Das ist aber ein ziemlich schmales Brett, auf was ich mich da begebe. No? Also das sollte man sich gut überlegen, ob man das so einsetzt und an welcher Stelle man das einsetzt.
Hast du den Nachteil nicht an anderen Stellen genauso? Also du kannst dich auch ganz schön in die Nässe setzen an anderer Stelle, ne?
Das ist richtig. Generell ist es sowieso, also ich sag mal so, wenn ich an einem Postgres-Server an die Logs komme, dann komme ich auch in die Datenbank.
Klar, aber Teil der Verschlüsselung ist ja...
Und dann bin ich Super-User in der Datenbank. Und dann ist mir völlig egal, was du mit deinem Pego-Krypto machst, weil dann sehe ich jede Funktion, die du geschrieben hast, ne? Und kann das auch immer wieder auslesen.
Okay, dann dumme Frage, aber dann ist Pego-Krypto nicht die Methode. Also dadurch, dass der Passmanager meine auf Client-Side entschlüsselt und verschlüsselt, ist dann Pego-Krypto überhaupt noch in Erwägung?
dann nutzt du nicht PG-Krypto. Das ist der Trick an der Sache. Das ist das, was ich ganz am Anfang sagte. Dann haben die eben auch die Überlegung angestellt, haben gesagt, okay, wir können nicht 100% garantieren, dass der Super-User auf der Datenbank integer ist oder dass die Datenbank integer ist. Also machen wir es in der Anwendung. Tendenziell ist es aber besser, das in der Datenbank zu machen. Was man in der Datenbank machen kann, ist eigentlich so eine Faustregel, was du in der Datenbank machen kannst, machst du in der Datenbank, weil die Anwendung ist eigentlich immer langsamer. Du musst die Daten erst holen, irgendwas damit machen. Ja. Aber ja, das ist völlig richtige Hand. Dann ist PG-Krypto sehr, sehr eingeschränkt zu. Ja.
Frage zu dem, dass ich die Zielen sehen kann.
Ja.
Das Problem
ist an der Stelle, wo ich zum Beispiel mein Entwickler war faul und hat genauso wie ich AES-Key dort reingeschrieben. Hat sich gedacht, ja, oder das bisschen was Längeres, hat sich gedacht, ach, das ist so lang. Das errät niemand. Wenn alles seinen Gang geht, ne? Dann passiert da gar nichts damit. Dann gibt es da nie ein Problem. Wenn sich jeder an die Regeln hält, gibt es nie ein Problem. Aber das ist ja eigentlich gerade die Definition von Hacking, dass du Sachen machst, anders als die Spezifikation, anders als das jemand vorgesehen hat, irgendwo nichts reinschreibt, wo er sagt, du musst da unbedingt was reinschreiben, sonst funktioniert es nicht. Und das provozierst, dass es nicht funktioniert. Weil du dann wissen willst, wie reagiert der Rest. Ne? Ja, ja. Das ist eine interessante Idee. Also, dass ich wüsste. Also tendenziell kann es sein, dass irgendwo in der großen weiten Welt der Erweiterung irgendwas rumoxidiert, was ich habe auch nur 24 Stunden jeden Tag. Ne? Ja. Aber ja, also tendenziell gäbe es da zwei Ansätze. Entweder ich mache das so, ne, und entwickle irgendwie eine Erweiterung für die Datenbank, die das abhängt, oder man entwickelt halt das PG-Krypto mal weiter. Ne? Bloß wenn man wenn man nie losläuft, kommt man nie irgendwo an. Ne? Tendenziell muss da noch wieder was passieren, aber momentan sind wir dort. Gut. Nee, jetzt habe ich zu weit gerückt. Hier wären wir jetzt. Ja. Das war der erste Teil.
Vielen Dank erstmal.
Nee.
Du hast Fragen dann zum nächsten Teil, okay. Dann
das wäre der zweite Teil.
Ah, okay. Sollen wir erstmal rumgehen und Fragen einsammeln?
Na, jetzt haben wir ja eigentlich schon.
Haben viele geklärt.
Also wir haben noch Fragen.
Ja.
Ja, um jetzt nochmal auf das Logging zurückzukommen. Ich weiß nicht, kann Postgres nicht auf Funktionsebene auch das Logging beeinflussen?
Ja.
Also du kannst ja über die Rolle, hattest du ja geschrieben, kannst du ja das Logging ausschalten. Aber wenn man direkt an der Funktion ansetzt und sagt, diese Funktion loggt nicht, dann sollte es ja eigentlich egal sein, in welchem Kontext sie aufgerufen wird. Es sollte eigentlich nichts im Logfile auftauchen.
Das müsste man mal ausprobieren, aber ich glaube, der Punkt ist, selbst wenn du die Funktion, diese Prozedur oder diese Funktion aufdröselst und da alles Mögliche abfängst, fängst du einen Fehler nicht ab. Das Logging kommt ja nicht aus der Prozedur, sondern aus dem PG-Krypto selber. Und das wirst du nicht abgefangen kriegen.
Okay, also.
Da müsstest doch, du kannst natürlich PG-Krypto dir vornehmen, ne? Ich denke nicht, dass du es abgefangen kriegst.
Ja. Gut, dann bitte zweiter Teil.
Gut, dann kommen wir jetzt zu dem zweiten großen Block: Anonymisierung. Weil wir müssen ja nicht zwangsläufig immer alles verschlüsseln und richtig weg Ne? Wir können ja auch nur Sachen gegebenenfalls lesbar, plausibel, aber im Zweifelsfall wertlos machen. PostgreSQL Anonymizer ist wieder eine Erweiterung. Installation kann ich mir raussuchen, wieder aus den PGDK-Repositories oder über PGXN. Funktioniert beides. Im Grunde, oder wichtigste Eigenschaft ist, es funktioniert auf Basis von deklarativen Regeln, die ich via Security Labels definiere. Ja. Was kann ich damit alles machen? Alles, was ich so typischerweise erwarte. Ich kann Daten maskieren, ich kann die statisch maskieren, ich kann sie dynamisch maskieren, ich kann irgendwo Fake-Daten reinschreiben, ich kann Daten mischen, ich kann Daten verallgemeinern und ich kann das Ganze, das fehlt jetzt eigentlich hier, ich kann das Ganze sehr leicht erweitern. Ne? Wir gucken uns ein paar Funktionen an. Es gibt wieder eine ganze Reihe mehr. Ein paar statische Funktionen gucken wir uns an, nämlich Fake First Name. Ne? Die Funktionen machen ziemlich genau das, was man erwartet, was sich dahinter verbirgt. Fake Company, Random Int Between, Noise on Date Time, Noise on Numeric Column und dann Pseudo Company. Und dann gucken wir uns ein paar dynamische Funktionen an. Das ist, wir haben einen User, dann nehmen wir wieder den gleichen User Data, ne? Und wir wollen, dass der User andere Daten sieht als alle anderen. Ne? Ich als Super-User, ich mache einen Select auf die Tabelle und sehe die richtigen Daten. Und dieser User, den ich hier einrichte, der soll gefälligst andere Sachen sehen. Ne? Und dann gucken wir uns eine Reihe von Funktionen an. Und ganz zum Schluss gucken wir uns nochmal ganz kurz PG-Dump-Anon an. Wir bereiten wieder unsere Datenbank vor. An der Stelle müssen wir die Extension erst tatsächlich installieren. Die kommt nicht bei der normalen Installation von PostgreSQL mit, anders als pgcrypto, das ist immer dabei. Aber das können wir ganz leicht machen mit Yum oder DNF auf einer Red Hat-basierten Distro und dann Anonymizer und die Version. Da gibt es Pakete, die installiere ich und dann ist es da. Dann gehe ich hin und wir bauen uns eine neue Datenbank, Static Anon, und wollen mit der arbeiten. Und damit wir aber damit arbeiten können, müssen wir erstmal die Preload-Session-Libraries auf Anon setzen, damit die Erweiterung beim Start geladen wird. Wenn das alles geschehen ist, steht uns das alles zur Verfügung. Wir können uns verbinden und wieder als erstes unser Schema public droppen, unser Datenschema anlegen und dann unseren Search-Path setzen. Aus Faulheit, falls ich mal irgendwann den Tabellennamen nicht ausschreiben will. Dann installieren wir die Erweiterung Create Extension if not exist Anon Cascade. Cascade sorgt dafür, dass die Erweiterung PGCrypto gleich mit installiert wird, sonst müsste ich die mit Hand installieren. Anon verwendet die Funktion, die Erweiterung PGCrypto. So, jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn wir die Erweiterung installieren. Wir haben ein neues Schema, was automatisch erzeugt wurde und habe da drin eine Liste von Tabellen. Und an Namen können wir schon erraten, was da irgendwie drinstehen soll. Das sind nämlich die Tabellen, in denen dann unsere Fake-Adressen, Fake-Stadtnamen, Fake-Company-Namen stehen. Und wenn wir uns die Funktionen anschauen in dem Schema Anon, sehen wir, wir haben noch eine ganze Reihe Funktionen, die in dem Moment generiert wurden. Das sind die Funktionen, die wir dann benutzen mit dem Anonymizer. Gut. Bevor wir die aber verwenden können, müssen wir die Erweiterung initialisieren. Ja, weil vorher, wenn ich ein Select auf this Company mache, ist das leer. Dann mache ich ein Anon Init und dann werden Daten aus Standard CSV sind es, glaube ich, geladen. Die kann ich auch noch bestücken. Also ich kann diese Erweiterung quasi im Dateisystem CSVs hinlegen und wenn ich andere Namen haben möchte, wird das dann quasi in die Tabellen geladen. Das steht dann quasi hier drin. Wenn das geschehen ist, legen wir uns die Tabelle an. Die sieht hier ein kleines bisschen komplexer aus, weil wir da ein bisschen mehr mitmachen wollen. Wir wollen uns ein paar Wissenschaftler auflisten. Ich sage Create Table, Data, T, Scientist. Und wir haben wieder eine ID, die wollen wir nicht mitziehen, also ist das wieder Serial. Wir haben ein Fullname, wir haben ein Geburtsdatum, wir haben einen Arbeitgeber, wir haben eine Anzahl, ja. Wir haben eine Spalte Turing, das ist das Jahr, in dem der Betreffende den Turing Award bekommen hat. Und wir haben eine Spalte mit Awards, das sind quasi insgesamt, wie viel der Awards bekommen hat. Einfach so, damit wir ein paar Beispieldaten haben. Und die Spalte darf nicht nat null sein, weil wir einen haben, der hat keinen. Gut. Jetzt fügen wir quasi den ersten Satz von Daten in unsere Tabelle ein. Das ist Ken Thompson, 1943 geboren, arbeitet bei Bell Labs. 1983 hat er seinen Turing Award bekommen und insgesamt hat er 9 Awards bekommen. Und wenn wir das jetzt so eintragen, steht das auch genauso in der Datenbank. Ne? Beide Zeilen stehen genauso in der Datenbank. Jetzt wollen wir aber das nicht, dass das genauso in der Datenbank stehen bleibt, sondern wir wollen das anonymisieren. Und es gibt irgendwie so einen Leitspruch, die sicherste Art, Daten zu verstecken, ist sie zu zerstören. Also wollen wir es statisch machen. Dazu benutzen wir ein paar Funktionen. Das sind Anon Fake First Name zum Beispiel. Die kann ich auch genauso aufrufen und dann kriege ich einfach einen Fake First Name. Da kriege ich einfach randommäßig irgendeinen Namen zurück. Und genau das gleiche kann ich für Last Name machen und für eine Company und für ein In-Between. Ne? Sag ich zwischen 1800 und 2023, gib mir irgendeine Random Integer. Und dann kriege ich von der Datenbank irgendeinen Random Integer zurück. Jetzt muss ich dann natürlich die Regeln definieren, wie denn diese Daten, die ich dort in der Tabelle stehen habe, irgendwie anonymisiert werden sollen. Und dazu haben wir die Security Labels. Das heißt, ich gehe hin und sage Security Label for Anon, das ist das Schema, und dann gebe ich die Spalte an mit kompletten Namen. Tabelle, Spalte, und dann sage ich is. Und hier formuliere ich, was passieren soll, nämlich maskiert mit Funktion Anon Fake First Name und dann concat Anon Last Name. Und dann baue ich mir quasi dort aus einem Fake First Name und einem Fake Last Name einen Namen zusammen. Und das ist quasi meine Regel für die Spalte Full Name. Dann sage ich für die Spalte Employer, sage ich, ist maskiert mit Funktion Fake Company. Möchte ich irgendeine Company haben und die soll dort reingeschrieben werden. Das gleiche dann wieder für Turing, nur dass wir dort sagen, irgendein Integer zwischen 1800 und 2023. Die Security Labels kann ich mir dann auch angucken, wenn ich die gesetzt habe, stehen die wieder in so einem Katalog. Und das, was wir jetzt quasi angelegt haben, steht dann genauso drin. Der letzte Schritt, bevor dann wirklich die Daten anonymisiert werden, ist ein Anon Anonymize Database. Und wenn ich diese Funktion aufrufe, werden alle Tabellen oder alle Spalten anhand der Labels, wie sie definiert sind, in dem Fall sind das genau die drei Regeln für genau diese eine Tabelle, anonymisiert. Wenn ich das vergessen habe, dann werde ich da auch noch, wenn ich das Init vergessen habe, werde ich dann von der Funktion auch daran erinnert, weil das Init sorgt dafür, dass überhaupt Fake-Company-Namen und Fake-First-Names da sind. Wenn ich das nicht mache, geht das Ganze nicht. Wie gesagt, dann werde ich daran erinnert. Und wenn das aber klappt und das geht seinen Gang, sieht anschließend die Tabelle so aus oder irgendwie anders anhand von irgendwelchen Fake-Namen. Also, ne? Ken Thompson ist jetzt Pamela Framey. Ist ein plausibler Name. Ich kann damit arbeiten, ich kann prüfen. Naja, im weitesten Sinne. Aber ich kann zumindest prüfen, ich kann hingehen, kann gucken, meine Datenbank funktioniert, meine Funktionen funktionieren. Aber ich kann mit den Daten nichts anfangen, die sind quasi wertlos. Na, gleiches gilt für den Employer. Da steht jetzt irgendeine Fake-Firma drin und der Turing Award ist auch ein random Datum. Gut. Fügen wir mal zwei weitere Tupel ein. Weil wir gerade dabei sind, die zwei Namen müssten eigentlich jedem hier was sagen. Wer kann die einordnen? Also die ersten eigentlich auch schon. Hä? Ja, na, das ist Edgar Cott, Relational Database. So die ganzen Anfänge, die ganzen Grundlagen, überhaupt die Theorie, wie man das Ganze aufbauen könnte und der Kollege auch. Bitte? Die haben viel erfunden. Und der andere, das war C, Erfinder von C, Unix und ach. Ja, gut. Jetzt fügen wir das ein und gucken wieder unsere Tabelle. Ja, Ken Thompson steht wieder als Pamela Framey hier drin, weil sich an der Tabelle nichts geändert hat, außer dass die zwei Zeilen dazugekommen sind und sie sind wieder nicht anonymisiert. Warum? Ich muss dummerweise diese Funktion wieder aufrufen. Ne? Jetzt sage ich wieder, anonymisiere mit die Datenbank und jetzt geht die Erweiterung quasi wieder hin und anhand der Regeln, wie sie definiert sind, werden die Daten jetzt überschrieben. Und jetzt werden alle Daten nochmal neu überschrieben. Ne? Jede Spalte kriegt jetzt anhand der Regel wieder einen Fake-Name, wieder einen Fake, eine Fake-Firma und ein Fake-Datum. Kann ich ja abfackeln mit einer Funktion. So, jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz an und stellen sicher, dass das wirklich geändert wurde, weil ich weiß, was ich reingeschrieben habe. Ich habe mit der ID 3 Edgar Kott reingeschrieben und wenn ich danach abfrage, finde ich aber nichts. Ne? Frage ich die ID 3 ab, finde ich wirklich nur das, was da drin steht. Also die Daten sind wirklich zerstört. Da steht nicht mehr das drin, was ich reingeschrieben habe, sondern irgendwas anderes. Fügen wir noch zwei weitere Tubel ein, haben wir das gleiche Spiel wieder. Ich habe meine alten Daten, meine anonymisierten Daten mit meinen Fake-Firmen und meinen Fake-Daten und die zwei Herren hier. Wer kann die einordnen? Ja, kürzeste Wege und die Richtung, Mathematiker. Die stehen wieder nicht anonymisiert drin. Das heißt, ich könnte jetzt wieder mein Anonymous Database aufrufen, muss ich aber nicht. Ich kann das auch ein kleines bisschen feingranularer machen. Und das ist auch die Idee dahinter, dass das nicht immer sofort passiert. Ich kann sagen, anonymisiere mir nur in dieser Tabelle diese Spalte. Wenn ich das dann abfrage, hat sich nur hier was getan. Okay? Ich kann genauso sagen, anonymisiere mir nur diese Tabelle. Und dann hat sich logischerweise die ganze Tabelle geändert. Wir haben so eine Tabelle. Aber ich kann das eben feingranular machen, so wie ich den Anwendungsfall irgendwie habe. Gut, was kann ich noch tun? Da kommen wir noch dazu, das ist eine gute Frage.
Die Frage war jetzt, wenn der Fall, zweimal drin gestanden hätte.
Ja, in dem Fall würde er tatsächlich zweimal irgendeinen Fake-Namen kriegen. Nee, irgendeinen. Weil das nicht geprüft wird.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn man den Turing Award, der kann ja eigentlich, ne, wir haben es gesehen, nicht vor dem Geburtsdatum bekommen sein. Ne? Kann ich noch Constraints in die Anonymisierung einbauen, wenn ich sicherstellen will, okay, der kann den Turing Award spätestens, keine Ahnung, 20 Jahre nach seinem Geburtsdatum haben dürfen?
Ja. Nicht so, aber ich kann das erweitern. Das schauen wir uns dann noch an. Das ist tatsächlich kein Hexenwerk. Wenn ich das möchte, kann ich das noch einbauen. Die Funktionen, wie sie so sind, unterstützen das, glaube ich, nicht. Nee. Ad hoc. Nee. Gut. Shuffling. Ja. Ja. Das ist richtig, also solange Backup drüber gerannt ist.
Die Frage war jetzt, wo werden die Daten tatsächlich geändert, weil wir ein Copy and Write haben, also ein Multiversion Control System, ja. Dass halt die nicht anonymisierten Daten theoretisch immer noch auf der Festplatte liegen.
Das ist auch völlig richtig, ja. Also nur weil da Funktionen irgendwas mit der Tabelle machen, halt, wirft das nicht das ganze Prinzip von MVCC über den Haufen, ne? Passiert nicht. Also es liegt trotzdem noch eine Kopie von der Zeile genauso in der Datenbank, wie es vorne weg lag. Ne? Der Transaktionszähler ist eins hochgezählt und ich kann es nicht mehr sehen, wenn ich das nicht in der Transaktion habe, die noch offen ist. Aber die Daten wären noch da, theoretisch ja. Habe ich aber nur relativ wenig Einfluss auf die Kernfunktionalität von Postgres. Die wird ja dann weggeräumt, die Zeile, irgendwann, wenn Vacuum dazugekommen ist. No? Du könntest als ein User, der das umgehen kann, könntest du das lesen, ja? Das ist richtig. Ja? Ja? Du meinst, wenn ich die Regeln hier definiere, wo haben wir es? Hier. Das ist an der Stelle, ja, ist nicht 100% korrekt ausgedrückt, es ist theoretisch nicht maskiert, aber es gibt auch einen Fall, wo ich genau die Regeln definiere, wo es nur maskiert ist. Nur bei der dynamischen Maskierung, die ja wirklich eine Maskierung ist, habe ich die gleichen Regeln. Hätte man sich jetzt raussuchen können, ob man das zweimal irgendwie formuliert oder ob man einfach sagt, wir schreiben das in die Doku sauber rein, wie das gedacht ist. Und wir haben es uns ja, also das kann, alle Beispiele, die hier sind, können einfach so über eine Kommandozeile fallen gelassen werden und müssten genauso funktionieren. Das war Postgres 15, müsste eigentlich so funktionieren, kann man nachvollziehen. Es ist wirklich nichts in der Daten, also von Row-Level-Security, ne, das von dieser Zeile, die dann eigentlich keiner mehr lesen kann, abgesehen, die Daten sind überschrieben. Es existiert wirklich eine neue Zeile in der Tabelle mit den neuen Daten. Aber es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, das einfach nur zu maskieren. Gut, wo waren wir? Jetzt keine Fragen mehr dazu sind. Ja, Shuffle. Wir legen eine neue Tabelle an, die sieht genauso aus wie die alte. Fügen wieder ein paar Werte ein. Der Kollege hier ist dazugekommen, weil ich denke, der hat es eigentlich verdient. Der hat das Ganze nämlich, was der Dijkstra erfunden hat oder gefunden hat, 2 Jahre vorher schon gefunden, in Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg. So, jetzt haben wir unsere Tabelle und wollen eine Spalte mischen. Das heißt, wir müssen wieder das irgendwie formulieren und wir sagen Anon Shuffle Column Data, unsere Tabelle, welche Spalte ich mischen möchte und welche Spalte meine Bezugsspalte ist, weil die Datenbank ja sonst nicht mehr weiß, was vorne und hinten ist. Also brauche irgendeinen Bezug brauche ich ja. Und wenn wir das dann uns anschauen, dann müssen wir selbstverständlich Order by ID mitgeben, dem Ganzen, weil sonst die Spalten ja nicht genau in der Reihenfolge rauskommen, wie hier die IDs stehen. Und dann sehe ich, was haben wir gemischt? Turing haben wir gemischt. Ja, die Spalte. Die Daten sind alle noch da, wie sie vorneweg standen, nur stehen sie jetzt bei irgendjemand anders. Was können wir noch machen? Das ist natürlich sehr, sehr spezifisch auf den Anwendungsfall. Ne? Neues bringt mir nicht immer was, Shuffle bringt mir nicht immer was. Shuffle ist tendenziell eher so der Anwendungsfall. Jeder von euch ist bestimmt schon mal an irgendeiner Kasse gefragt worden, von welche Postleitzahl, ne? Richtig? Wem ist das noch nie passiert? Genau, das wäre zum Beispiel der Fall Shuffle. Dann habe ich noch Postleitzahlen drin, die stimmen auch alle. Ich kann auch zählen, wie viele Leute kommen aus welcher Postleitzahl. Aber die Zuordnung, Mensch, Postleitzahl, ist kaputt gemacht. Ne? Und das ist ja das, was wir an der Stelle eigentlich erreichen wollen, dass ich sagen kann, der kommt jetzt irgendwie, ich kann das zuordnen. Der hat das Nummernschild kommt aus der Postleitzahl, das muss der Mensch sein. Ne? Das ist ja das, was wir mit Anonymisierung erreichen wollen. So, Neues gibt es auch einen Anwendungsfall für. Und ein ganz einfaches Beispiel, ich sage Anon, add Neues on Datetime Column, weil ich will nicht, dass das Geburtsdatum wirklich so im Klartext drinsteht. Ich will es aber auch nicht zu sehr ändern, ich will es auch nicht komplett wegmachen. Also sage ich einfach plus minus 10 Jahre. Und die Spalte, die rauskommt, sieht dann so aus. Das sind sogar ganz genau, ziemlich genau 10 Jahre hier in dem Beispiel. Ich habe noch Geburtsdaten drinstehen. Das sind plausible Daten. Ich kann damit arbeiten. Ich kann prüfen, dass meine Funktionen funktionieren. Aber ich kann keinen Schaden mehr damit machen. Dann gibt es natürlich nicht nur Neues auf Datumsspalten, es gibt auch Neues auf ganz simple numerische Spalten. Funktioniert fast genauso. Add Noise on Numeric Column. Data, The Scientist, meine Spalte. Und das ist jetzt quasi 50%, also das hoch und runter sozusagen, also die Abweichung in ist nicht Prozent, in eine Bruch halt. Ne? Was rauskommt ist, meine Awards sind jetzt einmal bunt durchgemischt mit einer entsprechenden Schwankung hoch und runter.
Worauf bezieht sich diese 0,5?
Also auf 1.
Den jeweiligen Wert, der in der Zeile drin steht?
Ja. Nee, auf den Wert, der in der Spalte steht und dann 50% Abweichung, abhängig von dem Wert, der drin steht.
Das heißt, da wo zum Beispiel eine 1 drin steht, wird es ein bisschen eng, was anderes rauszukriegen.
Dann muss ich mir das halt überlegen, ob das die richtige Methode ist.
Okay.
So, und jetzt kommen wir zu der Frage, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Es gibt ja noch Fälle, wo ich zum Beispiel bei den ersten zwei Kollegen, Ken Thompson und sein Kollege, die haben beide bei Bell Labs gearbeitet, jetzt anonymisiere ich die Tabelle und die kriegen beide Fake Companies und ich kann das überhaupt nicht mehr zuordnen, das will ich gegebenenfalls nicht. Da gibt es die Möglichkeit, das mit einem Pseudonym abzufrühstücken. Das heißt, ich definiere ein neues Label, ich sage Security Label, vor Anon ist die Spalte Employer und ist jetzt maskiert mit einer anderen Funktion, nämlich Pseudo Company. Und dann gebe ich wieder die Spalte mit und einen Bezug. Das ist in dem Fall der Full Name. Und dann sieht das Ganze so aus, dass ich zwar anonymisierte Firmen habe, die auch mehr oder weniger zufällig vergeben werden, in Abhängigkeit von Full Name, aber ich habe die gleichen Firmen bei beiden. Und dann kann ich zumindest noch eine Zuordnung machen. Okay, ich habe jetzt einen Firmennamen, der taucht so und so oft auf. Das ist nicht genau die Firma, aber ich kann zumindest zählen, wie viele Leute arbeiten bei der Firma. Ne? Damit ich mir nicht alles kaputt mache. Gut, kommen wir zum nächsten größeren Block. Weil manchmal ist es ja nicht gewünscht, ja. Noch mal langsam. Du hast Bell Labs drin stehen. Wir haben unsere.
Ja? Wenn ich da jetzt noch einen dazu tat, jetzt mit Bell Labs und dann nochmal auf Pseudonymisierung
drüber. Ja.
Ja. Da steht ja nicht der Ersatz für Bell Labs beim letzten Mal drin.
Doch, das funktioniert. Dieses Davis LLC, ne, das war Bell Labs. Ja? Und dieses Davis LLC ist Bell Labs jetzt zugeordnet. Das funktioniert, das ist so eine Art Hashing, die dann stattfindet und anhand der Rückgabewert wird dann quasi, das ist kein Random String, da wird dann eins von den Möglichkeiten ausgewählt. Aber das ist für Bell Labs immer das Gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Spalte dazu schreibe, Bell Labs, und dann die Anonymisierung wieder drüber laufen lasse, kriege ich wieder Davis LLC. Nee, die wäre. Das kann passieren.
Er müsste sich ja dafür merken, dass Davis LLC in den Fällen schon anonymisiert wurde und das nicht nochmal anonymisieren.
Das müsste man irgendwie abfangen, das ist richtig. Das habe ich gar nicht ausprobiert, das ist ein guter Einwand, das muss ich mal ausprobieren. Ja. das ist richtig. Ja, du könntest mit roher Gewalt, könntest du so lange probieren, bis du da eine Korrelation...
Ja, wenn ich eine Ahnung davon habe, was für Daten ich vorher hatte.
Ja.
Ja, wenn ich weiß, dass es ist gegen die Balance, dann kriege ich roh da draus, wer mit der Balance gearbeitet.
Das ist dann ein ähnliches Problem wie Rowhammer. Oder alles, was CPU-Prediction quasi bricht. Ja.
Ja, aber wie gesagt, wenn man eine Ahnung hat, was drin stand, ist das Sinn. Deswegen halte ich es nicht für sinnvoll, dass man das so kann. Ja, also wenn das sollte man die Ursprungsdaten wieder einspielen und die analysieren, wo man laufen lassen, die frischen Stand haben. Dann passt es.
Du machst an der Stelle die Terminologie.
Genau.
Ja, natürlich kannst du das
potenziell. Ja, aber die sollte man ja trotzdem nicht sprechen können.
Es ist. Moment, also ja, es ist möglich zu brechen, aber es ist halt auch nur Anonymisierung und Pseudonymisierung. Ne? Es ist jetzt, wenn mir das nicht reicht, dann muss ich mir das halt vorneweg überlegen. Also Passwörter würde ich damit nicht schützen wollen. Ne? Also das ist halt grundsätzlich, muss ich mir vorneweg überlegen, was sind die Einschränkungen, was sind die Möglichkeiten, reicht mir das? Kann ich das so einsetzen? Oder, ne? Weil in dem Fall ist es ein Firmennamen und da muss ich halt meine Prozesse entsprechend gestalten, dass mir da nicht jemand so lange auf der Datenbank rumreitet, bis er mal irgendwo was sieht, was ihm bekannt vorkommt.
Die Frage macht Pseudonymisierung Sinn, danach den Daten zuzufügen, das nochmal laufen zu lassen. Will ich das überhaupt?
Du wirst nicht immer drum rumkommen. Die Frage ist, willst du dann die Tabellen wieder bei Null, willst du die wieder mit Originaldaten bestücken und dann die Zeile dazu schreiben und wieder anonymisieren? Also, wie gesagt, den Fall, dass ich jetzt hier Bell Labs reinschreibe, wo mal Bell Labs stand und dann die Anonymisierung wieder drüber laufen lasse, das habe ich nicht probiert, aber das probiere ich mal aus. Das kann auch jeder andere probieren. Ne? Das ist alles.
Was wäre denn der Anwendungsfall, dass ich die Tabellen nochmal anonymisieren könnte?
Ich habe Daten reingeschrieben und möchte die auch wieder anonymisiert haben. Warum will ich Daten in Tabellen schreiben? Oder?
Nein, aber also meine Anwendungsfall, die ich immer im Hinterkopf habe, ist, ich habe Tabellen,
ja.
Motivsystem, ich möchte sie jetzt anonymisieren, um dann weiterzugeben. Zum
ja.
Beispiel, damit die dann nicht die Echtdaten haben. Jetzt nachträglich nochmal zu sagen, ja, ich anonymisiere es dann ein zweites Mal, weil ich wieder was reingeschrieben habe. Naja, dann mache ich den Export und gebe es den Leuten.
Dann brauchst du das in dem Fall nicht. Das ist völlig richtig. Dann machst du eine Kopie, anonymisierst die, gibst die irgendjemanden, löscht die raus. Fertig.
Genau.
Drop Table. Wenn du es so nicht benutzen kannst, dann kannst du es halt so nicht benutzen. Ne? Also tendenziell musst du halt entscheiden, okay, kann ich das halt nur machen, wenn ich nur Spaltdaten habe, die ich eh mische. Oder komplett random. Wenn ich es nicht... Was? Wenn es mich nicht interessiert, dann kann ich das machen. Ansonsten muss ich meine Prozesse entsprechend gestalten, dass mir das nicht auf die Füße fällt. Ne?
Andere Frage, kann man diese Pseudonymisierung nicht zeilenweise anstoßen? Also geht das nur spaltenweise oder für die ganze Tabelle? Zeilenweise würde ja das gewünschte Ergebnis dann rauskommen.
Nee, das geht spaltenweise. Also die Funktionen, die hier sind, können es nur spaltenweise. Aber, wir gucken uns das nachher an, das ist wirklich nicht leicht, wirklich leicht zu erweitern. Ne? Und man kann die Funktion einfach nehmen und sagen, okay, ich baue jetzt das so um, dass ich eine ID mitgeben kann. Und dass ich sage, mach das nur für die Zeile, so und so. Gut. Wie sind wir jetzt dorthin gekommen? Wir sind eigentlich ein ganzes Stück weiter. Ja. Ach, hier. Ja. Nee. Wir sind ja hier gewesen, ne? So, gut. Dynamische Anonymisierung. Ich bin gerade ein bisschen lost. Hier waren wir durch. Hier waren wir noch nicht. Genau. Ja, gut. Also, wir fangen mal hier an. Ne? Wir wollen das Ganze jetzt dynamisch machen. Das heißt, wir haben einen User, der soll die Daten nicht so sehen, wie alle anderen sie sehen oder wie ich die sehe, weil es eine Anwendung ist und wir vertrauen der nicht. Oder es ist ein Techniker und der soll eigentlich nur prüfen, ob die Funktion, oder ein Entwickler, und der soll meine Daten nicht sehen, meine produktiven, der soll nur gucken, irgendwas funktioniert nicht und der muss irgendwo reinschauen. Dann kann ich das wie folgt machen. Wir bauen wieder unseren User Data und definieren ein Security-Label für diesen einen speziellen User. Ne? Wir sagen Security-Label for Anon, das ist unsere Extension, und sagen, die Rolle Data ist maskiert. Und an der Stelle ist es wirklich maskiert, weil die Daten nur anders angezeigt werden. Jetzt müssen wir noch Regeln festlegen, wie das Ganze maskiert ist. Das heißt, wir sagen Security-Label for Anon on Column. Und dann geben wir wieder unsere Spalte an. Das ist Employer in dem Fall, und sagen, ist mask with value redacted. Das heißt, der Arbeitgeber soll dieser Rolle nicht gezeigt werden, sondern nur der String quasi redacted gezeigt werden. Und wenn wir jetzt als unser User Data reingehen und eine Abfrage machen, ich habe hier mal den Prompt mit, immer wenn der User Data jetzt eine Abfrage macht, steht hier der Prompt entsprechend, der macht ein Select All from T-Scientist und kriegt hier an der Spalte nur redacted. In dem Fall ist das aber nicht überschrieben. Die Daten sind in der Datenbank noch genau so. Wie funktioniert das Ganze? Wenn wir als dieser User einen Show Search Path machen, kriegen wir mit, dass hier sich der Search Path geändert hat. Ich habe nämlich hier ein weiteres Schema, Mask. Und das steht natürlich vorn dran. Und wenn ich jetzt eine Abfrage auf diese Tabelle mache, dann sehe ich zuerst das, was in diesem Schema steht. Und wenn wir jetzt in das Schema reinschauen und sagen, / D, Mask, Stern, das heißt, jetzt lass uns alle Relationen anzeigen mit Definitionen, die in diesem Schema stehen, dann kriege ich nur eins zurück, nämlich eine View, die genauso heißt wie unsere Tabelle, nur in dem Schema Mask. Und das ist auch die Tabelle oder die View, die wir abfragen, wenn wir sagen, Select All from T-Scientist. Und wir sehen nur genau das, was hier drin steht. Wir können auch nicht sagen, ich will aber unbedingt Data T-Scientist lesen. Das geht schief, weil da habe ich keine Rechte drauf. Ich habe nur Rechte auf das Schema Mask. Und jetzt noch ein Punkt, der spielt mit in das rein, was vorhin gesagt wurde. Ich habe ein Security-Label und sage Geburtsdatum. Sage ich Random Date zwischen 1897 und 1944 für die Maskierung für den User Data. Und jetzt mache ich eine Abfrage als User Data und kriege hier 1983, 1981. Jetzt mache ich das nochmal. Und hier sollten eigentlich andere Daten drin stehen. Ach so, stimmt, ja. Die. Ja, stimmt, falsch. Ja, hier stehen andere Daten drin. Das wird jedes Mal, wenn ich diese Abfrage macht, sehe ich andere Daten. Ja. Gegebenenfalls will ich das Ganze auch für den User ausschalten können, weil ich das zum Beispiel nochmal testen möchte oder der User soll jetzt noch die Daten sehen können. Dann kann ich das ganz einfach machen, indem ich den Security-Label für diese Spalte auf 0 setze. Und wenn ich dann wieder abfrage als der User Data, dann kriege ich wieder die Firmen angezeigt. Oder ich sage, lösche mir alle Anonymisierung für alle Spalten. Das betrifft jetzt die ganze Datenbank in dem Fall. Ja. Und dann habe ich wieder die Tabelle so, wie sie original aussieht. Was gibt es noch für Regeln? Ich kann natürlich, Paradebeispiel dafür ist Kreditkartennummern. Werden immer die ersten drei angezeigt und dann nur X und dann die letzten drei. So ähnlich kann man das auch mit den Namen machen. Gibt es eine Funktion, die ich sage Mask with Function Anon Partial und dann sage ich Full Name, die ersten drei, dann soll mir das angezeigt werden und dann die letzten drei noch von dieser Spalte. Und wenn ich das dann abfrage als User Data, sehe ich die ersten drei Zeichen, dann sehe ich meine drei Xen. und dann sehe ich die letzten drei Zeichen. Und hier zieht noch die Regel, die andere, die ist hier quasi in dem Beispiel noch aktiv. Dann kann ich noch sagen, auf die Spalte awards sagen wir es jetzt maskiert in der Funktion random in. Und dann kann ich ein Array mitgeben. Das gleiche gibt es auch für String, das geht nicht über Integer. Und aus diesem Array wird quasi zufällig dann irgendein Wert genau in die Spalte eingetragen, in irgendeiner Reihenfolge und dann habe ich hier auch random Zahlen drin stehen. No? Dann, das hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, man kann das Ganze auch leicht erweitern. Als erstes schalten wir erstmal die Anonymisierung für Fullname aus. Das heißt, unsere Namen, falls wir da irgendwie eine Regel drauf haben, werden so angezeigt, wie sie sind. Und dann bauen wir uns eine Funktion. Da hier quasi alle SQL können, sollten alle wissen, was da passiert. Wetten? Wer kann sich denken? Fast. Genau. So. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben eine neue Regel, Security Label for Anon, auf unsere Spalte Fullname von der Tabelle. Ne? Ist jetzt ab sofort maskiert mit unserer eigenen Funktion Anon Superman. Dann passiert Folgendes. Meine Namen haben alle einen Präfix und den Nachnamen lasse ich weg. Und genauso kann ich beliebige Funktionen nehmen, erweitern. Das, mehr muss ich dazu nicht tun. Die drei Schritte. Und wenn ich das möchte, könnte man durchspielen, dass man das so baut, dass man sagt, okay, ich möchte Anonymisierung für eine gewisse Zeile. Ich möchte nicht nur die Spalte mitgeben, sondern auch nur irgendwie eine ID, wo ich sagen kann, die ID nur oder nur der Name oder nur das. Ne? Ist denkbar.
Ich habe eine Möglichkeit, über Creating View, sozusagen so eine spezielle Sicht zu erstellen, kann man quasi auf diese View-Tabelle dann auch die Maskierung ausführen lassen für das bestimmte Benutzer? Dass man das quasi verbindet? Oder ist das? Oder gibt es
quasi nur, nee, die View erzeugen ja die Funktion. Das wird nicht klappen. Die wird ja hier die View erzeugt.
Wir können ein bisschen überziehen, ich weiß bloß nicht, wann das Stream
abbricht. Oh. Gut. Dann machen wir jetzt noch schnell fertig, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind. Ich denke mal, jeder kennt pgdump. Einmal die Daten mal rausfallen lassen. Die Jungs, die das gebaut haben, das sind übrigens Franzosen, die zusammen mit einer Behörde das entwickelt haben. Weil die genau die Anforderungen hatten und genau das wollten. Und die haben noch quasi ein erweitertes pgdump gebaut. So sieht das normalerweise aus, wenn ich einen pgdump aufrufe, ne, auf Dynamic Anon, fällt das so raus, genau die Daten, die ich dort drin stehen habe. Hat jeder bestimmt schon mal gesehen. Mache ich jetzt das Ganze mit dump, Anon Dump, dann habe ich das genau anhand der Regeln, wie ich sie definiert habe, fällt das in den Dump raus. Und das wäre der Fall, ich möchte irgendjemanden, ne? Ich gebe dir mal einen Dump, dass du ein paar Daten hast, aber ich will dir nicht meine Produktivdaten geben. Gut. Jetzt Fragen.
Genau, vielen Dank erstmal an der Stelle.